wollte euch eigentlich eine Hausaufgabe aufgeben. Und zwar hatte ich vor, euch Apostelgeschichte, das Kapitel 29 zu Hause zu lesen. Das ist das Kapitel, über das ich mir Gedanken gemacht habe und das ich mir heute Morgen zum Thema gemacht habe. Aber leider war ich vorige Woche in Elsitz, ich war in Elsitz und nicht hier und ihr seid nochmal davon gekommen. Aber ich denke, ihr habt das auch so gemerkt, Apostelgeschichte gibt es bis Kapitel 28, Kapitel 29 gibt es gar nicht. Und ich kann euch beruhigen, ich habe keine andere Bibel als ihr, bei mir geht es auch bloß bis 28. Aber habt ihr nicht das Gefühl, da fehlt noch irgendwas? Die Apostelgeschichte, die hört ziemlich abrupt auf. Wir beschäftigen uns ja gerade in der Bibelstunde damit. Und Alex hat das heute gesagt, das ist spannend und es gibt viel Aufregendes und man kann sich das bildlich manchmal vorstellen und es ist wie ein Krimi oder ein Western. Und mir kommt es manchmal vor, das ist wie so eine Serie, wo es verschiedene Staffeln gibt zwischen den Serien und wenn so eine Staffel aufhört, dann gibt es nochmal so einen Spannungshöhepunkt, irgendwas passiert, wo Fragen aufgeworfen werden. Was weiß ich, zum Beispiel der Held, der gerät in eine lebensgefährliche Situation oder es taucht plötzlich ein Mann auf, der sich auch für die schöne Frau interessiert und die muss sich dann zwischen zwei entscheiden oder irgendwas aus der Vergangenheit wird da ausgegraben, was den Held belastet und man fragt sich, wie kommt er da wieder raus oder was weiß ich, scheinbar unlösbarer Konflikt wird dann nochmal eingebaut, dass die Spannung richtig hoch treibt. Und dann kommt die Sommerpause und man muss sich gedulden und wartet, bis das endlich weitergeht. So kommt mir die Apostelgeschichte vor. Ja, haben da gelesen, wie das anfängt mit den Gemeinden. Es wird die erste Gemeinde gegründet und die Christen leben friedlich beieinander, teilen alles. Natürlich gibt es dann auch Böse, die da mitspielen und die stören den Frieden. Und die Christen werden nach gar nicht allzu langer Zeit angefeindet und sogar verfolgt. Es gibt Menschen, die die Christen untereinander aufhetzen und falsche Beschuldigungen anbringen. Und wir lesen mehrfach, dass die Apostel gefangen werden, sogar ins Gefängnis kommen. Die werden verhört und müssen sich halt mit falschen Anschuldigungen auseinandersetzen. Sie werden geschlagen und es gibt sogar Versuche, sie zu töten. Den normalen Christen, sage ich mal, denen geht es nicht anders. Die werden auch verfolgt und wir lesen sogar, dass einer getötet wird. Trotzdem breitet sich die Lehre von Jesus immer weiter aus und es entstehen neue Gemeinden. Und je weiter wir vorankommen in der Apostelgeschichte, umso mehr rückt ein bestimmter Mann in den Mittelpunkt. Es dreht sich vielmehr um einen Mann, nämlich um Paulus. Der war ein Verfolger der Christen, der hat sie selber angefeindet und eine Begegnung mit Jesus hat ihn geändert. Und er verkündigt jetzt überall das Evangelium, die gute Nachricht. Er ist ungefähr in der Apostelgeschichte 16.000 Kilometer gereist und hat Menschen von Jesus erzählt. Er predigt überall trotz Verfolgung und er hat noch weitere Pläne für weitere Reisen, aber dazu kommt es nicht. Er wird auch verhaftet und angeklagt. Und wir hören seine Verteidigungsrede vom Hohen Rat und dann vom Statthalter. Und die treffen alle keine Entscheidung, was nun passiert. Und es geht immer eine Instanz höher. Dann kommt er vor König und schließlich zum Schluss kommt er vor dem Kaiser. Jetzt sind wir da, wo es nicht mehr höher gehen kann. Das ist die höchste irdische Instanz. Und hier muss eine Entscheidung gefällt werden. Was passiert mit ihm? Wird er verurteilt? Aber genau da hört die Apostelgeschichte auf. Kommt Sommerpause. Wir lesen bloß noch, dass er in einer Art Hausarrest ist und auf seinen Prozess wartet und er wird bewacht, kann aber Besuch empfangen. Und oft kommen führende Juden und die diskutieren mit ihm und versuchen ihn zu widerlegen. Und ich möchte die letzten Worte, die da geschrieben stehen, mal vorlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Abvers 25. Die führenden Juden konnten sich darüber nicht einig werden und brachen schließlich auf. Paulus sagte ihnen noch: Wie zutreffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja doch zu euren Vorfahren geredet. Geht zu diesem Volk und sage ihnen: Hör nur zu, ihr versteht ja doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen machen sie blind. Sie wollen mit den Augen nichts sehen, mit den Ohren nichts hören und mit dem Herzen nichts verstehen. Sie wollen sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Und Paulus fügt hinzu: Ihr sollt wissen, dass Gott sein Heil jetzt den anderen Völkern anbietet. Und bei ihnen wird er offene Ohren finden. Paulus blieb 2 volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Er predigte ihnen frei und offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betraf. Das ist das Ende der Apostelgeschichte. Es sind noch viele offene Fragen. Wie geht es denn jetzt weiter mit Paulus? Kommt er frei oder wird er sogar hingerichtet? Er hat ja mal angedeutet, dass er mit seinem baldigen Tod rechnet. Was ist überhaupt aus den anderen Aposteln geworden? Die waren ja auch im Gefängnis. Was ist mit den Gemeinden geworden? Mal sah es so aus, als wären würden die sich verstecken und die werden sowieso bald sich auflösen. Oder sind die gewachsen? Sind neue entstanden? Was ist da passiert? Wir müssen auf Kapitel 29 warten. Aber ich kann euch sagen, nach 2000 Jahren habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass eine Fortsetzung in der Bibel mal erscheint. Oder dass es gar ein zweites Buch Apostelgeschichte gibt. Die Bibel beantwortet die Fragen nicht. Die bleiben offen. Aber wir können eins mit Sicherheit sagen: Das war nicht das Ende. Es ist weitergegangen. Das Wort der Apostel, das ist bis heute weitergegeben worden, sonst wären wir jetzt nicht hier. Die Lehre ist weitergetragen worden und es ist überall von Jesus verkündet worden. Und jetzt sind wir dran, ein neues Kapitel zu schreiben. Ein Kapitel für Chemnitz und für unsere Zeit. Habt ihr noch die letzten Worte von Paulus im Ohr? Was hatte der gesagt? Das Herz dieses Volkes ist hart, ihre Ohren sind verstopft. Und ihre Augen machen sie zu. Sie wollen mit den Augen nichts sehen, mit den Ohren nichts hören und mit dem Herzen nichts verstehen. Sie wollen sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Kommt es manchmal so vor, als hat Paulus hier prophetisch geredet und er spricht über Chemnitz, über heute. Wenn ich mich umschaue, es gibt Leute, kaum Leute, die was von Gott hören wollen, auf Gott hören wollen. Dann überall in Deutschland oder sogar in Europa könnte man da nehmen. Die Leute wollen nichts von Gott hören. Sie machen ihre Augen und Ohren zu und ihr Herz zu. Ich habe das Gefühl, es gibt immer weniger Menschen, die offen sind für das, was Gott zu sagen hat. Man kann in jede große Stadt gehen und findet ziemlich leicht eine Kirche. Aber man findet kaum einen Christen. Man findet vielleicht Leute, die offen sind für Religion, aber nicht entschieden für Jesus. Amanda hat eine Bekannte, die hat ihr eine Kinderbibel geschenkt und die hat gesagt: Ach, ich finde das ganz süß, wenn die Oma mit den Enkeln betet. So eine Einstellung haben Leute. Ach, es ist schön, wenn die Oma ein bisschen, aber ja nicht zu viel. Das ist mein Eindruck. Oder auch in der Werkhalle, in der ich arbeite, da gibt es ungefähr 2000 Beschäftigte und ich habe vielleicht bloß mit 150 bis 200 zu tun, mit manchen mehr, mit anderen weniger. Aber es gibt darunter nicht einen, der irgendwie offen wäre, über Gott zu reden, der sich dafür interessiert, was Gott zu sagen hat. So mein Eindruck ist, niemand will was von Gott wissen. Leute machen Augen und Ohren zu. Aber mein persönlicher Eindruck, das spiegelt sich auch wieder, wenn man Statistiken von ganz Deutschland anguckt oder von ganz Europa, wie verschiedene Religionen in den letzten Jahren gewachsen sind. Die meisten Religionen wachsen und das Christentum, die Kurve ist immer flacher geworden. In den letzten Jahren ist das stagniert und im Jahr 2015 steht sogar ein Minus davor. Das Christentum wird weniger. Und ich weiß jetzt nicht, wer da als Christ mit eingerechnet worden ist, aber ich denke, wenn wir das bloß mal auf Gemeinden Christi beschränken, dann sieht das nicht besser aus, im Gegenteil. Ich weiß, in den USA, da gibt es so ein Buch, wo nur die Adressen und ich weiß nicht, ob vielleicht noch die Versammlungszeiten von Gemeinden Christi drin stehen. Das ist so ein dickes Buch. Wie würde so ein Buch für Deutschland aussehen? Wie dick wäre das? Wäre ein dünnes Heftchen oder vielleicht hätte das sogar bloß auf einer A4-Zettel Platz, wenn man klein schreibt. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo wir unbedingt daran arbeiten müssen, dass die Apostelgeschichte fortgesetzt wird. Wir haben Evangelisation nötig. Es ist wichtig, dass wir in Deutschland an unserer Stelle hier das Wort Jesu verbreiten und weitergeben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, ich stehe da mit dieser Meinung ziemlich alleine da. Ich habe mal ein bisschen im Internet zu Foren gelesen, was Leute darüber denken. Und die meisten, auch die sich selber als Christ bezeichnen, die sind der Meinung, ja, zu Paulus Zeiten war das wichtig, dass missioniert worden ist, dass Paulus umhergezogen ist und das macht. Aber in unserer Zeit ist das nur eine Belästigung. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jeder hat, ist in Schulen gibt es Religionsunterricht, jeder hat irgendwie schon mal was von Gott gehört und wen das interessiert, der kann sich halt im Internet informieren oder irgendwelche Medien beschaffen. Aber missionieren brauchen wir nicht. Das ist vorbei. Ich bin da aber anderer Meinung. In der Apostelgeschichte im Kapitel 17 haben wir erst vor kurzem behandelt in der Bibelstunde. Da kommt Paulus in eine neue Stadt und da sagen die Leute, die die ganze Welt in Aufruhr bringen, sind auch hierher gekommen. Kann man heute mit Jesus noch jemanden Aufruhr bringen? Kann man dafür Aufregung sorgen? Eigentlich kaum. Wer sich nicht dafür interessiert, der wird irgendwie Plakate oder was er so sieht, einfach ignorieren. Und wenn Werbung im Briefkasten ist, irgendeine Einladung, das wandert mit anderen Zeugs in den Müll. Ich denke, auf diese Weise ist Mission impossible. Das ist kaum möglich, wenn wir uns darauf beschränken. Aber ich denke, dass diese Meinung entstanden ist, weil die Vorstellung, was Mission eigentlich ist, Evangelisation, das ist irgendwie falsch. Das Verständnis von Evangelisation ist nicht richtig. Viele denken da, wenn sie missionieren hören, irgendwie, da geht irgendjemand in ein fremdes Land, lebt dort unter bescheidenen Verhältnissen und versucht dort irgendwie Leute zu Jesus zu bekehren. Wenn ich an mich selber denke, als ich das erste Mal so mit Gemeinde zu tun hatte, da habe ich oft gehört, ja, im Mai, da haben wir eine Evangelisation. Und übersetzt hieß das für mich, im Mai kommen Studenten aus den USA, die singen und irgendein bezahlter, guter Prediger, der hält einen kurzen Vortrag. Das war für andere, das machen andere zur Arbeit und wir können uns daran erfreuen, wenn die Studenten die Lieder singen. Aber ich denke, das gehört durchaus zur Evangelisation, aber das ist weit mehr. Man muss dafür nicht besonders geschult sein und man muss da auch nicht in ein anderes Land gehen. Ich denke, jeder, dessen Herz für Jesus schlägt, ist ein Missionar. Und jeder, dessen Herz nicht für Jesus schlägt, ist ein Missionsfeld, das Gebiet, wo wir arbeiten können. Im Markus-Evangelium, da lesen wir eine Geschichte, wie Jesus einen Kranken geheilt hat. Kapitel 9. Und der Geheilte, der wollte bei Jesus bleiben, wollte Zeit mit ihm verbringen, der war so begeistert, aber Jesus hat zu ihm gesagt, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Das ist, was wir tun sollen. Geh nach Hause, berichte, was Gott an dir getan hat, was du für Gnade erfahren hast. Erzähl das zu Hause, wo du bist. Gott gibt uns trotz unserer vielen Fehler nicht auf. Das ist die frohe Botschaft. Er lässt uns nehmen mit unserer Schuld alleine und er hat eingegriffen, indem er Jesus geschickt hat. Daran denken wir immer beim Herrnmal. Er hat uns gerettet, er gibt Hoffnung. Und beim Evangelisieren, da geht es darum, dass wir diese Begeisterung, die Freude darüber einfach mit anderen teilen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist seit zwei Jahren vielleicht, ist der Veganer. Und der evangelisiert auch irgendwie. Er macht Werbung dafür, der erzählt immer und überall, wie wohl der sich fühlt, wie gesund er sich fühlt und wie das sein Leben verändert hat. Und wenn alles so leben würde, das wäre auch gut für die Tiere. Der ist begeistert und der erzählt da weiter. Und das sollen wir mit unserem Glauben tun. Unsere Freude mit anderen teilen, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit nur zufälligen Begegnungen. Und auch wenn wir manchmal belächelt werden, dann sollen wir uns nicht abhalten lassen. Mein Arbeitskollege, der wird auch manchmal belächelt und man Witze über ihn gemacht. Aber er macht weiter. Und Paulus hat gesagt, schalte mein persönliches Ergehen und mein Leben für, nicht für Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, aufgetragen hat. Den Menschen die gute Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Das ist das Wichtigste. Erzähl anderen weiter. Und natürlich reicht es nicht, wenn wir bloß erzählen, sondern man muss das mit seinem Lebenswandel auch unterstützen. Genauso wenig wie jemand, wie mein Arbeitskollegen, jemand anders davon überzeugen kann, Veganer zu werden, wenn er das mit einer Bockwurst in der Hand erzählen würde. Genauso wenig können wir jemand von Jesus erzählen und mit Jesus anstecken, wenn wir Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl fehlen lassen. Das gehört dazu. Franz von Assisi hat mal ungefähr so gesagt, verkündige überall das Evangelium und wenn nötig, brauche auch Worte dazu. So, unser Lebenswandel ist das Eigentliche, womit wir andere interessieren und anstecken und die Worte erklären. Warum? Wir haben jetzt festgestellt, es ist wirklich notwendig, dass wir die Apostelgeschichte fortsetzen, dass wir ein neues Kapitel schreiben und dass es wichtig ist, von Jesus zu reden. Wir haben auch über das Werk geredet, nämlich jeder, der von Jesus begeistert ist, der was mit Jesus erlebt und erfahren hat. Und auch das Wo, überall, wo es Menschen gibt, die ohne Jesus sind. Lasst uns noch über das Warum reden. Warum sollen wir evangelisieren? Warum sollen wir, sollen wir anderen von Jesus erzählen? Der erste Grund ist Angst vor Bestrafung. Wir reden ja vom Missionsbefehl. Geht in alle Welt, macht zu Jüngern und so weiter. Befehl. Und jeder weiß, was passiert, wenn man einen Befehl verweigert. Es gibt eine Strafe. Dann haben wir Angst, dass wir bestraft werden, wenn wir versagen. Wir haben in der Apostelgeschichte vor kurzem etwas gelesen, dass Paulus verkündigt hat und Juden haben ihn abgelehnt. Und dann steht da so ein komischer Satz, Apostelgeschichte 18, Vers 6, als sie die Juden aber widerstrebten und lästerten, schüttelte Paulus die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Wir haben nicht drüber geredet, was das bedeutet, was Paulus da meint. Wir sind da bloß drüber geflogen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Paulus da im Hinterkopf hatte, die Stelle, was wir in der Schriftlesung heute gehört haben. Da kommt der Begriff, euer Blut kommt auf euer Haupt auch vor. Es geht darum, ich nenne das mal Gleichnis, es geht da um einen Wächter einer Stadt und der hat die Aufgabe, wenn der Feind kommt, dann muss der ein Signal geben, muss Posaune blasen oder in den Horn stoßen, damit die in der Stadt das hören und sich vorbereiten können. Die können die Tore zumachen, Gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn dann der Feind kommt, sind die vorbereitet, können sich verteidigen. Wenn die sich aber nicht vorbereiten, weil der Wächter das Signal nicht gegeben hat, dann werden die überwältigt. Die Stadt wird platt gemacht. Und wenn der Wächter das Signal nicht gegeben hat, weil er einfach geschlafen hat oder weil er keine Lust hatte oder weil sein Grund kaputt war, dann ist das seine Schuld, weil er die Warnung nicht ausgesprochen hat. Und das Blut kommt auf ihn. Wenn er aber gewarnt hat, ist er von der Schuld frei, wenn die das zwar hören, aber nichts dagegen unternehmen, sagen, wird wohl nicht so schlimm sein, lasst uns nochmal weitermachen. Und dann sagt Gott, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du etwas aus meinem Munde hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Und ich denke daran, denkt vielleicht Paulus bitte, wenn er dann sagt, ich bin unschuldig. Ich denke, was er sagen will, ist, wenn euch das Gericht trifft, ihr seid selber dran schuld. Ich habe euch gewarnt, aber ihr wollt nicht auf Gott hören. Wie sieht das mit uns aus? Sind wir gute Wächter? Tun wir Menschen warnen? Tun wir ihnen mitteilen, dass sie in ihr Verderben rennen, dass sie auf dem falschen Weg sind? Und ich muss sagen, ich habe Angst, wenn ich vor Gott stehe, dass ich einmal sagen muss, ich habe nichts erzählt. Ich habe meinen Mund gehalten, weil ich zu feige war. Und ich bin dran schuld, dass jemand nicht umgekehrt ist. So, Angst kann ein Motiv sein zum Evangelisieren, aber ich denke, es ist kein gutes Motiv, es gibt bessere. Es ist vielleicht, dass es uns ein gutes Gefühl gibt, wenn wir vielleicht da noch erfolgreich sind, wenn wir gut sind im Evangelisieren und Einladen. Ist das unser Ehrgeiz? Ist das gut für unser Selbstbewusstsein? Bekommen wir da vielleicht so ein Gefühl wie Sportler, wenn der eine neue Bestzeit geschafft hat? Dass wir vielleicht denken, oh, diese Woche war ich gut, ich habe meinen Arbeitskollegen dreimal über Jesus erzählt und auch habe ich an der Sparkasse eine Frau eine Einladung gegeben. Dann war noch die Frau, die aus dem Fenster guckt, die Ältere, da habe ich auch von Jesus erzählt. Diese Woche ist gut, das muss man erstmal einer nachmachen. Es gibt ein gutes Gefühl. Und vielleicht stachelt einen das an, weiterzumachen. Vielleicht bin ich nächste Woche noch besser. Aber ich denke, es besteht die Gefahr, dass wir dann stolz werden und selbstgerecht, dass wir das Gefühl haben, ich habe mir was verdient, ich bin wichtig für Gott. Wenn wir dann so denken, werden wir vielleicht wie der Pharisäer, der zur gleichen Zeit wie der Zöllner gebetet hat. Ich danke dir, Gott, dass ich einen Zehnten gebe und dass ich faste und dass ich mehr Menschen einlade als jeder andere hier in der Gemeinde. Es ist Gefahr, dass wir stolz werden. Die Nachricht von Jesus zu verbreiten, das ist kein Wettbewerb. Wir können uns damit nichts verdienen und es ist eigentlich Jesus, der im Mittelpunkt stehen soll, nicht wir. Und vielleicht kommt es auch mehr auf die Qualität als auf die Quantität an. Trotzdem kann Gott solchen Ehrgeiz nutzen und ich denke, es ist auch nicht falsch, wenn das ein Grund ist, das Evangelium weiterzutragen, dass wir positive Erlebnisse nutzen, damit wir nicht aufgeben. Aber ich denke, es gibt bessere Gründe. Und der wichtigste, das ist eigentlich auch ganz einfach, lesen wir etwas im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 34. Da sagt Jesus, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Aus dem Mund kommt einfach das automatisch raus, was das Herz erfüllt. Und Petrus hat einmal vom Hohen Rat geantwortet, als die Apostel dort wieder mal waren und sich verteidigen mussten und ihnen wurde verboten, weiter von Jesus zu reden. Da hat Petrus gesagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, wie hat er so übersetzt, wir können nicht reden über das, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen einfach reden. Es ist wie Elliot, wenn der Geschenk bekommt, der zeigt das überall rum. Der hat Freude dabei. So soll das mit uns sein. Unser Herz soll voll von Jesus sein. Und es ist egal, ob wir Werbung für eine gesunde Lebensweise machen, von einer veganen Ernährung oder von einem Hobby. Wir werden das automatisch tun, wenn unser Herz damit voll ist, wenn uns das Freude macht. Ich weiß von fast allen meinen Arbeitskollegen, wie die ihre Freizeit verbringen. Was für Fans sind, die sind, von welcher Fußballmannschaft oder was für Musik die hören, weil die erzählen einfach davon. Das macht denen Spaß und Freude und die reden darüber. Und genauso sollte das mit uns sein. Mit Jesus hat uns Gott alles geschenkt. Wir haben ein neues Leben. Jesus gibt uns Freude, Hoffnung, Anerkennung und Liebe. Können wir das verschweigen? Sollte unser Herz nicht davon überlaufen? Und solange das so ist, solange Jesus uns erfüllt, dann wird ein weiteres Kapitel zur Apostelgeschichte hinzugefügt. Es wird nicht in der Bibel erscheinen, aber die Geschichte wird weitergeschrieben. Und wir haben das Privileg, dass wir an dem Kapitel für Chemnitz mitarbeiten können. Wir können mitmachen, wir können mitwirken. Und Damit möchte ich eigentlich jetzt aufhören. Ich habe genug gesagt. Ich habe nur noch einen Vers, den ein anderer Apostel gesagt hat, nämlich Petrus, wo das nochmal alles schön zusammengefasst wird. Lasst Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Lasst einfach Jesus der Mittelpunkt eures Lebens sein. Lasst den Ball euch wohnen, seid begeistert von ihm. Und wenn jemand fragt, dann habt richtigen Antworten. Dann geht Evangelie ganz alleine. Dann werden wir automatisch evangelisieren. Lasst Christus die Mitte eures Lebens sein.